Sitz, Platz, aus. Der SWR 1 Hunderatgeber mit Annette Loris.
Wenn der Peter Fox singt, meine Frau ist schön und ich habe 20 Enkel oder so irgendwas. Oder meine 20 Enkel spielen vielen Cricket auf dem Rasen. Da kann alles stimmen und das Haus am See auch. Aber ein Backzahn, der wehtut, ist alles scheiße. Es gibt keinen Kauartikel, der Zahnsteinansatz, Plaque und Zahnsteinansatz so effektiv verhindert wie regelmäßiges Zähneputzen. Ich möchte die Fälle gar nicht wissen von der Zahl her, wo Hundetrainerinnen und Trainer bemüht werden, weil der Hund plötzlich aggro wird und vielleicht auch mal eben nach den Kindern schnappt oder mit Artgenossen unverträglich wird und am Ende da Zahnschmerzen dahinter stecken. Da wird man natürlich übellaunig.
Wenn mir vor 15 Jahren jemand gesagt hätte, ich solle meinem Hund jeden Tag die Zähne putzen, hätte ich wahrscheinlich gelacht und gefragt, in welcher Farbe ich denn die Krallen lackieren soll. Heute wissen wir, wie wichtig die Zahngesundheit und Zahnpflege bei Hunden ist. Und darüber habe ich mit dem Ulmer Tierarzt und Blogger Ralf Rückert auch ausführlich gesprochen. Herr Rückert, da hat sich schon einiges getan in den letzten Jahren.
Ja, ich kann mich auch noch an einen Kollegen erinnern, der beim Stammtisch vor 15 Jahren gesagt hat, das Geschiss, das hat es früher auch gebraucht, so nach dem Muster. Parodontitis ist beim Menschen die häufigste Erkrankung der Welt und beim Hund sicherlich auch die häufigste Erkrankung, die es überhaupt gibt. Wie sehr ein kranker oder gesunder Zahnapparat die Gesamtgesundheit und auch das gesamte Wohlbefinden beeinflusst, kann man sich ja bei sich selber spielend vorstellen. Wenn einem ein einziger Zahn wehtut, dann kann sonst alles stimmen. Also da kannst jetzt mal aus männlicher Sicht, wie der Peter Fox singt, meine Frau ist schön und ich habe 20 Enkel oder so irgendwas. Oder meine 20 Enkel spielen vielen Cricket auf dem Rasen. Da kann alles stimmen und das Haus am See auch. Aber ein Backzahn, der wehtut, ist alles scheiße. Und diese Zustände haben Hund und Katze genauso. Bloß, dass sie halt kein Schild hochhalten können und sagen können, Mensch Leute, ich habe Zahnweh, ich habe richtig Zahnweh.
Ich kenne mehrere Fälle von Hunden, die wirklich wahrscheinlich sehr, sehr lange damit rumgelaufen sind. Ein Hund von einer Freundin kam vom Tierarzt und hatte noch 4 oder 5 Zähne, weil der Rest wirklich so hinüber war. Die hat nicht Bescheid gesagt, die hat sich an die Schmerzen gewöhnt. Hunde gehen da ja je nach Temperament auch ganz anders mit um.
Ja, ich möchte Fälle gar nicht wissen von der Zahl her, wo Hundetrainerinnen und Trainer bemüht werden, weil der Hund plötzlich aggro wird und vielleicht auch mal eben nach den Kindern schnappt oder mit Artgenossen unverträglich wird und am Ende da Zahnschmerzen dahinter stecken. Da wird man natürlich übellaunig. Das ist ja eine Forderung auch der Tierverhaltensmedizin, dass man bei Veränderungen des Verhaltens zum aggressiveren hin auf jeden Fall immer erst abklären sollte, ob da körperlich irgendwas faul ist, irgendein Schmerzzustand, ein chronischer Schmerzzustand da ist. Natürlich kann das degenerative Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen genauso betreffen, aber ein ganz wichtiges Augenmerk muss da unbedingt auf die Zähne gerichtet werden. Wie gesagt, Zahnweh macht wirklich die Lebenslust kaputt und kann einen auch wirklich böse machen. Also das merkt man als Mensch auch. Zahnweh, wirst übellaunig, automatisch. Da hast du keinen Bock mehr auf irgendwas. Ja. Und der Hund, wenn der dann natürlich weiß, mir tut jede heftige Bewegung mit meinem Kiefer weh oder mir tut's weh, wenn ich in irgendwas reinbeiß, der wird natürlich schon mal prophylaktisch aggressiv werden, wenn sich ihm ein anderer Hund annähert, weil er in die Situation möglichst gar nicht kommen will. Das heißt, er fängt dann unter Umständen schon auf 10 Meter Abstand an zu fletschen und zu drohen, damit der andere wegbleibt. Und dann sagt man sich, oh, der ist aber jetzt plötzlich aggressiv geworden und ekelhaft und ist ja schlimm. Und dann kommt in den Hundegruppen auf Facebook, oh, mein Hund hat sich so verändert, weiß mir mal jemand eine gute Trainerin oder einen guten Trainer.
Guter Tierarzt,
dann kämpfst du natürlich damit dagegen an, wie gegen Windmühlen, dass du dann, wenn du da gerade anwesend bist, dass du dann sagst, Leute, die erste Grundregel ist, bei plötzlichen Verhaltensänderungen muss nach körperlichen Beschwerden erst einmal gesucht werden, bevor man irgendwo den Trainings- oder Verhaltensansatz angeht überhaupt.
Leckerlis helfen nicht gegen Zahnweh.
Ganz genau.
Aber was kann ich als Hundehalter also im Vorfeld machen? Wir haben schon kurz drüber gesprochen, ja, mittlerweile ist es nicht nur ein lächerlicher Trend, sondern eine Tatsache, dass Hunden Zähne geputzt werden.
Ja.
Wie oft, wie, mit was?
Also um ein bisschen weiter auszuholen, wird ständig nach Kauartikeln gefragt, die also da den Zahnsteinansatz verhindern sollen. Da kann man pauschal sagen, es gibt keinen Kauartikel, der Zahnsteinansatz, Plaque und Zahnsteinansatz so effektiv verhindert wie regelmäßiges Zähneputzen. Und das Zähneputzen passiert mit einer der Größe des Hundes angepassten Zahnbürste und einer für Tiere geeigneten Zahnpasta. Die Zahnpasta klammere ich mal so ein bisschen ein, weil es überschätzt wird in ihrer Wirkung. Grundsätzlich mal ist dieses mechanische, der mechanische Effekt des Putzens der entscheidende Faktor. Humanzahnpasta ist ungeeignet, weil sie auch durch die ätherischen Öle sehr stechend wirkt auf die feine Nase von den Tieren. Und zweitens in der Regel halt relativ hohe Fluoridzusätze drin sind. Wir spucken die Zahnpasta aus nach dem Zähneputzen, während der Hund die natürlich pauschal abschluckt. Und das kann dann auf Dauer tatsächlich zum Problem werden. Deswegen also auf jeden Fall eine für Hunde geeignete Zahnpasta wählen.
Jetzt sitzt womöglich der Halter eines 10-jährigen Dobermanns vorm Radio und fragt sich, wie bringe ich meinen Hund dazu, dass er sich meinem wehrhaften Dobermann. Wie bringe ich meinen Hund dazu, dass er sich die Zähne putzen lässt?
Ja, vielleicht in dem 10-jährigen Dobermann, der sich vielleicht noch nicht einmal ins Maul schauen lässt vom eigenen Besitzer, dem bringt man das nicht mehr bei. Der steht halt dann vor der Alternative, dass er alle halb Jahr beim Tierarzt aufschlägt, der sich auch mit Zähnen beschäftigt und auskennt und den reinschauen lässt und den Hund dann halt zur Not alle 9 oder 12 Monate in Narkose legen lässt und damit dann eine professionelle Zahnreinigung durchführen lässt.
Also das ist der Tag, der auch empfohlen ist?
Ja, es ist individuell unterschiedlich. Es ist schon auch Genetik.
Man hat Speichelzusammensetzung,
Glätte des Zahnschmelzes, Abnutzung übers Leben, was hat man gemacht mit den Zähnen, gerade beim Hund wichtig. Da gibt es dann doch halt Hunde, die ihre Zähne hart belastet haben, weil sie halt im Sport viel apportiert haben, Frisbee gespielt haben oder große Ballspieler, Ästle-Träger, die dann halt doch auch gewisse Oberflächenschäden an den Zähnen hinterlassen haben, wo dann Zahnstein stärker ansetzt. Es gibt große Rassen, das hört man dann in Diskussionen auf Facebook immer, wo die Besitzerinnen sich dann melden und sagen, mein Hund hatte noch nie Zahnstein. Das ist dann oft noch nicht einmal gelogen, das kann durchaus sein. Ich sehe immer wieder mal Hunde, die sind dann schon 8, 9. Und ich sage dann, waren Sie da mal irgendwie oder putzen Sie? Nee, macht da gar nichts. Und die haben einfach wunderschöne Zähne, trotzdem noch in dem Alter. Das sind aber Ausnahmeerscheinungen. Die meisten, die sagen, mein Hund hat tolle Zähne, haben noch gar nie so weit nach hinten geschaut, dass er die 8er oder 9er, also gerade die neuralgische Stelle im Oberkiefer beim Hund,
je selber gesehen
hätten. Okay. Und das sind aber genau die Zähne, die mit dem Unterkiefer 9er, dem großen, die sozusagen die Geflügelschere vom Hund bilden, mit der er dann tatsächlich was zerlegt und zerreißt oder zerbeißen kann. Wenn man die nicht wirklich sauber anschauen kann, wenn man die Lefzen nicht so weit nach hinten ziehen kann und der Hund das auch duldet, dann weiß man gar nichts über das Gebiss von dem Hund.
Heißt also, für alle, die noch junge Hunde haben, sie möglichst zeitnah daran zu gewöhnen, dass wie oft die Zähne geputzt werden sollten?
Man nehme sich täglich vor und dann schafft man es 4-mal die Woche und dann ist auch gut. Anfangen so jung wie möglich in dem Sinne, der Zahnwechsel sollte natürlich vorbei sein. Sonst tut man dem Hund bloß weh, wenn man da in die Zahnwechselzeit reinackert mit der Zahnbürste. Das wäre jetzt zu viel verlangt, dass man da auf Gegenliebe stößt vom Hund. Wenn der Zahnwechsel sauber vorbei ist, also ich hätte es mal gesagt, wenn man da mit 8 Monaten, 9 Monaten anfängt, da ist das Gebiss so schön, wie es nie mehr sein wird, milchweiß und wunderbar. Und wenn man da dann anfängt, und zwar ganz unehrgeizig, das ist immer für mich der wichtigste Begriff dabei, man muss sich da nicht vornehmen, ich fange da heute an und am Sonntag dieser Woche kriege ich das ganze Gebiss geputzt von dem Hund und er findet das ganz toll, das wird nicht klappen. Also da geht man ganz unehrgeizig hin. Erstmal am Anfang kann man ja durchaus zum Beispiel Kalbsleberwurst nehmen statt Zahnpasta und damit die Bürste schön aromatisieren. Und dann hebt man bloß mal vorne am Eckzahn die Lefze hoch und macht einmal Schrumm-Schrumm über den Eckzahn. Und dann bricht man ein großes Lob aus und dann gibt es ein Jackpot-Leckerchen und das war's an dem Tag schon. Man denkt sich, der Hund, komischer Vorgang, aber das hat sich rentiert. Dann steht er dem Ganzen mal mindestens ambivalent, vielleicht sogar positiv gegenüber. Und am nächsten Tag mache ich das auf der rechten Seite Schrumm-Schrumm und links Schrumm-Schrumm und wieder das gleiche Spiel. Jackpot-Leckerchen, großes Lob und fertig. Und so arbeitet man sich ganz langsam vor. Und ich sage es so zu den Tierbesitzerinnen hier in der Praxis, wenn sie das innerhalb von 3 Monaten schaffen, dass sie dann mal mindestens die ganze Außenseite des Gebisses, also die zu backen, zu den Lippen gerichtete Außenseite des Gebisses putzen können, dann haben sie schon sehr viel erreicht. Weil beim Hund setzt der Zahnstein im Gegensatz zu uns an der Außenseite an. Da hat man schon mehr als die halbe Miete herin, wenn man die Außenseite sauber putzen kann. Und an die Innenseite zu putzen, das ist dann ein bisschen für Fortgeschrittene. Aber das kann man ja dann in aller Ruhe im nächsten Vierteljahr angehen. Und dann, wenn ein halbes Jahr rum ist, dann kann man das richtig gut und der Hund ist auch daran gewöhnt. Der muss das nicht direkt mögen. Wenn man da jetzt von mir und einem Pac-Man ein Video macht, wenn ich dem die Zähne putze, dann kann man ihm ansehen, dass er sich denkt, ah, nee, jetzt Zähne putzen, nee, jetzt. Gibt immer ein Gedöns und er hat das Gedöns in den Augen und in der Kopfhaltung und neigt den Kopf so weg, wenn man dann schrubbt. Aber er wehrt sich da jetzt nicht aktiv dagegen und man sieht ihm auch an, es ödet ihn halt an, aber er findet es jetzt nicht grauenvoll. Und er würde auf jeden Fall die Prozedur um eine Narkose rum mit Venenkatheter legen und pipapo, würde er sicherlich schlimmer finden.
Es ist natürlich auch nicht ungefährlich. Also sobald eine Vollnarkose im Spiel ist und je älter der Hund, desto gut jetzt.
Da lassen Sie mich aber einhaken, weil da habe ich ja schon einige Sachen drüber geschrieben. Das ist natürlich das schlimmste und schrecklichste Argument aus meiner Sicht, wenn die Angst vor der Narkose verhindert, dass man was für die Zähne macht. Es ist ja ganz im Gegenteil so, dass die Zahnprophylaxe mit professionellen Zahnreinigungen und Narkose mit dem zunehmenden Alter zeitlich dichter werden muss, wie bei uns Menschen auch. Wenn man als Mitte 20-Jährige noch, wie gesagt, alle 2 Jahre beim Zahnarzt war vielleicht, wenn es hochkommt, dann sind wir mit Mitte 50 oder Anfang 60 sind wir unter Umständen eben 2 oder 3 Mal im Jahr beim Zahnarzt. Und das Gleiche gilt natürlich beim Hund auch.
Ist das eine Mehr in der Hundewelt, dass man sagt, boah, ein älterer Hund, was weiß ich, je nach Größe, ab 10 Jahren aufwärts, da sind Narkosen heikler, gefährlicher?
Wir haben als Menschen immer schon in jeder Beziehung eine verquere Risikoeinschätzung. Das kennt man ja, das Beispiel, wenn man jetzt ins Auto steigt und nach Hamburg rauffährt, dann empfindet man das als sicherer, als wenn man ins Flugzeug steigt und nach Hamburg rauffliegt. Stimmt aber nicht. Das Klar. Fliegen ist sicherer. Das gilt auch für viele andere Sachen. Und das ist vor allen Dingen zutreffend bei Narkosen. Wenn wir jetzt sagen wollen, dass ein junger, gesunder Hund mit von mir aus innerhalb 2 Jahren, bei dem man auch über eine Blutuntersuchung überhaupt nichts als Problem identifizieren kann, von mir aus jetzt bei einer vernünftig geführten Narkose ein Risiko von 1 zu 5.000 hat, dann lassen Sie uns sagen, dass ein 12-jähriger Hund mit vielleicht einem leichten Herzklappenproblem schon ein 10-mal höheres Narkoserisiko hat. Das hört sich im ersten Moment schauerlich an. Aber dann haben wir immer noch eine Chance von 499 zu 1, dass wir damit durchkommen mit der Maßnahme. Und wenn wir den Gewinn für den Hund nehmen, dass er eben nicht mehr durch die Parodontitis jeden Tag Millionen von Bakterien in seinen Kreislauf reingespült kriegt, mit dem das Immunsystem dann fertig werden muss, was die Nieren zerklopft, was die Herzklappen beschädigt und so weiter. Es wird in der Humanmedizin nicht umsonst betont, dass der Gebrauch von Zahnseide 5 Lebensjahre bringen kann. Die Zähne haben enorme Auswirkungen auf das Gesamtsystem, weil sie eben eine enorme bakterielle Belastung darstellen können. Dementsprechend ist der Verzicht aus Angst vor einer Narkose, die ein Risiko von mir aus von 1 zu 500 hat, eigentlich eine Sache, über die man bloß den Kopf schütteln kann. Richtig kaputte Zähne, sowas wie wir gestern auf dem Tisch hatten, ein Chihuahua mit, also wirklich eine Risikopatientin, unmäßig übergewichtig und wenn man da die Röntgenbilder sieht, läuft es am kalten Buckel runter. Also da ist der ganze Oberkiefer war buchstäblich zerfressen von Parodontitis, da standen Backenzähne bloß noch auf Eiter, die hatten keinen Knochen mehr um sich rum. Da weiß man, dass der Hund kaputt gemacht wird durch die Sache. Zum einen durch die Schmerzen, durch die permanente Belastung, der ist fix und fertig. Zweitens wird das Immunsystem wird permanent überlastet durch die Geschichte und schafft es auch nicht mehr. Da gehen ständig Nierenfunktionseinheiten kaputt. Da werden ständig die Herzklappen bombardiert mit Bakterien und können sich bloß noch mit Mühe halten. Und da kannst du warten, dass der Hund einige Jahre früher stirbt, dann letztendlich an dieser Geschichte. Und den muss man in Narkose legen.
Aber in so einem Fall, den Sie jetzt gerade geschildert haben, würde ich das ja auch am Blutbild sehen, dass da eine Riesenbaustelle ist, oder?
Es ist auffällig oft so, dass man da von massiven Zahnproblemen im Blutbild bis auf vielleicht eine Leukozytose, also eine Vermehrung der weißen Blutkörperchen, gar nicht so viel sieht.
Echt?
Und wenn der Hund organisch sonst nichts abgekriegt hat, wenn die Nieren noch durchhalten, die melden sich ja leider labordiagnostisch recht spät, wenn die mal einen Löffel schmeißen. Aber wenn man sonst nichts sieht, sieht man von den Zähnen oft gar nicht so viel. Okay.
Heißt also in jedem Fall, einmal im Jahr Minimum müssen die Zähne richtig angeguckt werden.
Ja, und wir haben halt in der Tiermedizin nicht das Problem der Humanmedizin. Wenn man in der Humanmedizin einen Zahn da aus der Reihe rausnimmt, dann kippt die ganze benachbarte Zahnreihe, fängt an zu kippen in die Lücke rein und damit gerät der ganze Biss durcheinander. Dieses Problem haben wir in der Tiermedizin nicht, da kippt gar nichts.
Der Hund hat eigentlich überhaupt kein Problem damit, wenn der Zahn weg ist.
Es ist halt natürlich so, wenn der Achter da fehlt auf der einen Seite, wird der Hund die Seite nicht mehr viel zum Kauen verwenden. Der wird dann mehr auf die andere Seite gehen zum Kauen, aber das ist schon alles. Ansonsten gerät ihm nichts aus dem Gleichgewicht von den Zähnen her.
Wie aufwendig ist das, so einen Zahn zu ziehen?
Aufwendiger, als man meinen würde. Es ist ein großer, mächtiger Dreiwurzler mit enorm langen Wurzeln. Und ich habe mal den Kommentar von einer Humanzahnmedizinerin bekommen, die für sich eine enorme Erfahrung in Zahnextraktionen reklamiert, weil sie für Zahnärzte ohne Grenzen in Afrika arbeitet und da Tausende von Zähnen schon gezogen hat. Und die hat dann berichtet, dass sie unter Anleitung und Aufsicht ihrer Tierärzte bei ihrem eigenen Hund so einen Oberkieferachter ziehen durfte und fast verzweifelt wäre, wie sie selber beschreibt. Das hat sie beim Menschen noch nie erlebt. Sie hat das Gefühl gehabt, sie zieht Stahl aus Stahlbeton raus. Also man darf sich das nicht als Zähne ziehen vorstellen. Die Wurzeln verspreizen sich, also die sind so wie die Beine vom Eiffelturm so ein bisschen auseinandergespreizt. Mhm. Irgendwie den Zahn jetzt an der Krone packen, wie sich der Laie das vorstellt, und dann so ein bisschen drehen und dann rausziehen, geht da gar nicht. Also es ist eine richtige OP, man braucht, ich hätte jetzt mal gesagt, so irgendwas zwischen 20 und 45 Minuten kann einen der Zahn durchaus kosten.
Das klingt nach einem echten Kraftakt. Vielen Dank, Tierarzt und Blogger Ralf Rückert über Hundezähne. Und mehr von ihm gibt's in seinem sehr informativen Blog tierarztrückert.de zu lesen oder auch hier auf swr1.de oder in der swr1-App zu hören. Zum Beispiel unser Gespräch darüber, wie wir unsere Hunde bis ins hohe Alter fit und gesund halten können.
Sitz, Platz, aus. Der SWR1 Hunderatgeber. Haben Sie Fragen rund um den Hund? Dann schreiben Sie uns auf swr1.de oder über die SWR1 App.